Herzlich willkommen bei Lora München, zu hören Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem hören Sie Lora München 24 Stunden im Internet-Livestream unter www.lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal wieder mit der internationalen Menschenrechtsorganisation FIRN, dem Food First Information and Action Network. Have you ever had a bottle of food? Come on, you welcome to Journal Mood. Have you ever heard about the FIRN action? It's based on a network connection. This ride does include land and sea. With to go fulfill basic needs. Hunger und der Zugang zu Land. Eine Sendung der FIRN-Gruppe München. Have you ever had a bottle of food? Come on, you welcome to Journal Mood. Have you ever heard about the FIRN action? It's based on a network connection. This ride does include land and sea. With to go fulfill basic needs. Hunger ist kein Schicksal. Die meisten Menschen hungern dort, wo Nahrungsmittel angebaut werden, auf dem Land. Hunger lässt sich nur besiegen, wenn seine Ursachen offengelegt werden. Weltweit werden Menschen durch politische, soziale und wirtschaftliche Hemmnisse daran gehindert, ihr Menschenrecht auf Nahrung durchzusetzen. Ausgehend von der Unteilbarkeit und Universalität der Menschenrechte kämpft FIRN für die weltweite Verwirklichung des Rechts auf Nahrung.
Das schließt die Möglichkeit eines jeden Menschen ein, vor nationalen und internationalen Gerichten zu klagen, wenn dieses Recht verletzt wird. Zum Beispiel durch soziale Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Diskriminierung. Oder durch ungerechte Strukturen im nationalen und internationalen Handel. Ein dabei immer wieder auftretender Aspekt ist der Zugang zu Land, der nach wie vor für weite Teile der Weltbevölkerung existenziell ist, um sich ausreichend zu ernähren. Leider ist dieser Zugang häufig für viele Menschen bedroht oder bereits genommen. Hierfür soll unsere folgende Sendung einige Beispiele aufzeigen.
Landgrabbing, Landraub oder Landnahme, bezeichnet eine Entwicklung der letzten Jahre, in der sich internationale Agrarkonzerne, Banken oder Pensionskassen oder nationale Eliten Landflächen sichern. Globale Schätzungen sprechen dabei von etwa 50 bis 220 Millionen Hektar. Zum Vergleich: die gesamte EU hat etwa 180 Millionen Hektar Ackerland. So wurde ländlichen Gemeinden in den letzten Jahren regelrecht der Boden unter den Füßen weggezogen. Es wurde ihnen die Möglichkeit genommen, Nahrung für sich selbst und den Verkauf anzubauen und damit das Recht auf Nahrung verletzt. In hunderten Fallstudien wurden mittlerweile diese negativen Auswirkungen und Menschenrechtsverletzungen dokumentiert.
Regierung und Investoren versuchen Landnahmen als Strategien der Armutsbekämpfung und Entwicklung des ländlichen Raums zu verkaufen. Fakt ist jedoch, dass neben massiven Menschenrechtsverletzungen wie brutalen Vertreibungen oder Zerstörungen von Feldern auf den neuen Plantagen sehr viel weniger Menschen Arbeit finden als vorher in den bäuerlichen Strukturen. Viele Betroffene sind gezwungen, in die wachsenden Slums der Städte abzuwandern und dort tagtäglich ums Überleben zu kämpfen.
Die Konzentration von Land in den Händen weniger Eliten und Konzernen wächst rasant an. FIRN benennt die Verantwortlichen auch hier in Deutschland und der EU und unterstützt die Betroffenen dabei, ihre Rechte einzufordern. Die folgenden Beispiele sollen dies verdeutlichen. Bei einigen davon können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich durch die Teilnahme an Eilbriefaktionen für die Betroffenen einsetzen.
Thank you. zu. Lora ist Radio für Kopf und Bauch. Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Hier ist es Lora München auf der 92.4.
Herzlich willkommen bei Lora München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde Lora International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München. Heute zum Thema Hunger und der Zugang zu Land.
Anhaltende Menschenrechtsverletzungen an indigenen Völkern. Anlässlich des Internationalen Tags der indigenen Völker am 8. August 2022 wies FIAN Deutschland darauf hin, dass sich die Lage der Menschenrechte von indigenen Völkern verschlechtert hat, insbesondere in Lateinamerika. Erst kurz zuvor, am 21. Juni, war die ILO-Konvention 169 in Deutschland in Kraft getreten. Das bisher einzige international verbindliche Abkommen zum Schutz indigener Völker. Damit steht die Bundesrepublik noch stärker in der Verantwortung, in ihren Außenbeziehungen die Rechte indigener Völker zu achten, zu schützen und zu gewährleisten. Weltweit gibt es schätzungsweise knapp 500 Millionen Indigene. Lateinamerika ist die Region mit einem der höchsten Anteile indigener Völker. Obwohl Indigene nur 6% der Weltbevölkerung ausmachen, beträgt ihr Anteil bei den extrem armen Menschen der Welt fast 20%. Auch von Hunger und Unterernährung sind Indigene überproportional betroffen. Ihr Überleben ist an vielen Orten der Welt bedroht infolge des Raubbaus der natürlichen Ressourcen und aufgrund der massiven Expansion des Agrobusiness. Indigene Territorien werden häufig gewaltsam enteignet und müssen großen landwirtschaftlichen Nutzflächen weichen, meist für Soja-, Palmöl- und Zuckerrohrplantagen oder für die Viehzucht. Gewaltsame Auseinandersetzungen, Beräumungen sowie systematische Repression und Kriminalisierung indigener Völker sind weitere Merkmale des anhaltenden Verdrängungsprozesses. Marian Henn, Lateinamerika-Referent von FIAM, erklärt:
Die Menschenrechtssituation der indigenen Völker gibt Anlass zu großer Sorge. Ihre grundlegendsten Rechte, darunter die Rechte auf angemessene Nahrung, Wasser und eine gesunde Umwelt, werden ständig von öffentlichen und privaten Akteuren verletzt. Die Covid-Pandemie und Naturkatastrophen infolge des Klimawandels haben ihre prekäre Situation noch verschlimmert. Die Bundesregierung ist aufgefordert, eine Strategie zur Umsetzung der jüngst in Kraft getretenen ILO-Konvention 169 vorzulegen.
FIAM unterstützt indigene Gemeinschaften bei ihrem Anspruch auf Zugang zu Land. Im Folgenden wird über drei Beispiele der Fallarbeit von FIAM in Lateinamerika berichtet. Etwa 30.000 Indigene vom Volk der Guarani Kaiowa kämpfen in Brasilien im Bundesstaat Mato Grosso do Sul um Zugang zu ihren traditionellen Gebieten. Sie werden immer wieder von ihrem Land vertrieben, um Platz für Plantagen zu schaffen. Am 24. Juni drangen Einheiten der Militärpolizei und Großgrundbesitzer in das Gebiet ein, in dem die Guarani Kaiowa leben. Bei diesem Versuch, sie gewaltsam zu vertreiben, wurden mehrere Menschen verletzt und einer getötet. FIAM fordert Aufklärung zu den Gewaltakten. Es wäre zudem die Pflicht der brasilianischen Regierung, die Landrechte der Guarani Kaiowa endlich durch offizielle Besitztitel zu stützen und das Recht auf Nahrung zu achten, zu schützen und zu gewährleisten.
Im vergangenen Jahr wurden 725 indigene Familien in Paraguay von ihrem Land vertrieben. Die Räumungen fanden hauptsächlich in Gebieten statt, in denen die Agrarindustrie auf kleinbäuerliche und indigene Gebiete vordringt. Paraguay ist eines der Länder mit der höchsten Landkonzentration weltweit, ein Erbe der 50-jährigen Diktatur von General Stroessner. Kriminalisierung und Verfolgung indigener Gemeinschaften, die ihre Landrechte verteidigen, haben in den letzten Monaten zugenommen. In Kolumbien werden seit Jahren die Rechte der indigenen Gemeinschaft der Wayuhu durch das Bergbauprojekt Cerrejón verletzt. Kein Zugang zu sauberem Wasser, Landraub sowie Verfolgung und Einschüchterung von Menschenrechtsverteidigern und Menschenrechtsverteidigerinnen sind die Folgen des Abbaus von Kohle, die später in andere Länder wie Deutschland exportiert wird.
Nachdem die ILO-Konvention 169 in Deutschland nun in Kraft getreten ist, fordert der ILO 169-Koordinationskreis, darunter FIAN Deutschland, die deutsche Bundesregierung auf, noch in dieser Legislaturperiode eine ressortübergreifende Strategie zum Schutz der Rechte indigener Völker zu erarbeiten und konsequent umzusetzen. Lateinamerika-Referent Marian Henn von FIAN sagt:
Nach dem Inkrafttreten der ILO-Konvention 169 muss die Bundesregierung jetzt endlich ihre extraterritoriale Verantwortung wahrnehmen und sich für die konsequente Anwendung der Konvention zum Schutz der vertraglich zugesicherten Rechte indigener Völker einsetzen. Dazu gehören etwa das Recht auf Erhalt der kulturellen Identität, das Recht auf Beteiligung an staatlichen Entscheidungen sowie das Recht auf Land und Ressourcen. Daher gilt es genau darauf zu achten, unter welchen Bedingungen importierte Agrar- oder mineralische Rohstoffe an- und abgebaut werden. Bei Verstößen müssen notfalls Importverbote greifen oder Klagen von Betroffenen zugelassen werden.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der FIAN-Gruppe München. Heute zum Thema Hunger und der Zugang zu Land.
Es folgen weitere Beispiele für Konzentration von Land in den Händen weniger und wie FIAN die Betroffenen unterstützt. Landprivatisierung stoppen. Deutsches Finanzministerium blockiert vereinbarten Verkaufsstopp öffentlicher Agrarflächen. Auch in Deutschland ist längst ein Kampf um landwirtschaftlich nutzbares Land im Gange. So blockiert trotz konkreter Zusagen im Koalitionsvertrag das Finanzministerium unter Minister Lindner den Verkaufsstopp von Agrarflächen in den neuen Bundesländern, welche noch in öffentlichem Eigentum sind. FIAN sieht darin auch einen Widerspruch zu völkerrechtlichen Vereinbarungen, in denen sich Deutschland zu einer sozial gerechten Landpolitik verpflichtet hat. Die Landkonzentration hat in den letzten Jahren in Deutschland stark zugenommen. Landpreise sind rasant gestiegen. Damit wird der Zugang zu Land, insbesondere für Jung- und Kleinbäuerinnen und Bauern, erheblich erschwert. Roman Herre, Agrarreferent von FIAN Deutschland, erklärt:
Wir fordern das Finanzministerium auf, die Absprache zum Verkaufsstopp im Koalitionsvertrag umgehend umzusetzen. Das Land in öffentlichem Besitz muss auf Basis international anerkannter Normen für Jung- und Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zur Verfügung gestellt werden. Die freiwilligen UN-Leitlinien zu Land wurden von Deutschland aktiv mitverhandelt und unterstreichen unter anderem die Notwendigkeit staatlichen Handelns bei Diskriminierung im Zugang zu Land. Ein Verkaufsstopp kombiniert mit der Verpachtung von staatlichem Land nach sozialen und ökologischen Kriterien durch die Bundesregierung wäre daher ein wichtiger Baustein, der Landkonzentration entgegenzuwirken und Völkerrechtsnormen umzusetzen. Entsprechende Forderungen wurden am 20. Juli in einer Aktion am Finanzministerium unter dem Motto Junglandwirt innen gegen Lindner, Gemeinwohl statt Profite, untermauert. Das Aktionsbündnis wurde von vielen ausdrücklich unterstützt. Eine von Kampakt initiierte Online-Petition hierzu ist auf der FIAN-Homepage verlinkt unter dem Menüpunkt Aktuelles.
FIAN-Recherchereise in Sambia.
Im Mai dieses Jahres besuchten FIAN-Geschäftsführer Philipp Mimkes und Agrarreferent Roman Herre ländliche Regionen in Sambia. Die Auswirkungen des 7000 Kilometer entfernten Kriegs in der Ukraine für die dortige Ernährungssituation sind deutlich spürbar.
In vielen Teilen der Welt nimmt der Hunger seit Jahren zu. Häufig in Ländern, die von Getreideimporten, Kunstdünger und Pestiziden abhängig sind. Der Preis des zum Beispiel für den Maisanbau notwendigen Düngers hat sich bereits in der letzten Anbausaison verdoppelt. Durch den Krieg in der Ukraine steigen die Preise erneut exorbitant an.
In Kembe, nördlich der Hauptstadt Lusaka, hat FIAN ein vermeintliches Hilfsprojekt besucht, das von Agrarkonzernen und westlichen Regierungen finanziert wird. Die Bauern und Bäuerinnen erhalten gegen Kredit Kunstdünger und kommerzielles Saatgut. Doch die hohen Düngerpreise stellen sie vor existenzielle Probleme. Wenn die Ernte nicht gut ist und die Beschaffungspreise steigen, sind sie in einer Schuldenfalle gefangen. Daher beginnen die Bäuerinnen und Bauern in Kembe nun wieder lokale Pflanzen wie Kartoffeln, Erdnüsse, Süßkartoffeln und Maniok anzubauen, die mit natürlichem Dünger gedüngt werden können.
Im Vordergrund der Recherchereise stand ein Besuch im Distrikt Mumbwa, wo Gemeinden negativ von den Aktivitäten des Berliner Großinvestors Amation Agri betroffen sind. Dort wird jetzt vor allem Soja und Mais in riesigen Monokulturen angebaut. In den großen Agrarbetrieben entsteht nur eine verschwindend kleine Zahl meist schlecht bezahlter Arbeitsplätze. Am Telefon begrüßen wir Philipp Mimkes, Geschäftsführer von FIAN Deutschland, der an der Recherchereise beteiligt war. Ja, Philipp, du und Roman, ihr seid in diesem Jahr nach längerer Corona-Pause mal wieder zu einer Recherchereise unterwegs gewesen in Sambia. Wie stellt sich denn im Moment die Lage der Landwirtschaft in Sambia dar, wo wir ja doch wirklich viele Krisen haben, die sich global überall auswirken, Klima, Preissprünge, Pandemie. Wie ist denn da im Moment so ganz grundsätzlich die Situation?
Ja, die ist natürlich generell sehr schwierig. Es sind rund 80% der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig und schon vor Corona und vor dem Überfall auf die Ukraine hat knapp die Hälfte der Bevölkerung unter Hunger gelitten. Das ist natürlich eine katastrophale Bilanz und die aktuellen Preissteigerungen auf dem Weltmarkt, die verschärfen die Probleme noch. Dabei muss man sagen, eigentlich wäre Sambia noch in einer vergleichsweise ganz guten Position, denn zum Beispiel die Wasserversorgung dort ist weit besser als in den Nachbarländern, wenn man sich jetzt Angola oder Namibia anschaut. Sambia hat eigentlich viele Wasserquellen und oftmals auch gute Böden. Die Probleme beruhen da auf fehlender staatlicher Unterstützung, der großen Armut, oftmals dem unsicheren Zugang zu Land. Und vielfach muss man auch sagen, aus fehlgeleiteter Entwicklungspolitik.
Ja, da sind wir ja dann schon relativ bald genau beim Thema. Aber vielleicht vorweg noch, ihr habt ja mit FIAN Sambia, dort gibt es auch eine Sektion, zusammengearbeitet. Wie kann man sich das vorstellen? Wie arbeitet so eine Menschenrechtsorganisation denn dort vor Ort?
Ja, also FIAN Sambia leistet wirklich beeindruckende Arbeit, muss man sagen. Die verfügen über ein Büro in der Hauptstadt Lusaka mit 4 Mitarbeiterinnen, 4 bis 5, je nach finanzieller Lage. Und die sind sehr viel unterwegs im Land, also halten zu sehr vielen Gemeinden engen Kontakt. Themen, zu denen die arbeiten, sind die Landwirtschaftsprogramme der sambischen Regierung und auch der internationalen Entwicklungspolitik, dann der Zugang zu Saatgut, aber auch Themen wie zum Beispiel die Aufnahme des Rechts auf Nahrung in die sambische Verfassung. Die Zusammenarbeit zwischen den Sektionen, also in diesem Fall FIANIS gibt es ja in 22 Ländern in der Welt und in diesem Fall die Zusammenarbeit von FIAN Deutschland, FIAN Sambia, die ist jetzt schon einige Jahre alt und zum Glück sehr eng und vertrauensvoll. Und jetzt im November erhalten wir ja einen Gegenbesuch von dem Koordinator von FIAN Sambia nach Berlin und nach Genf, die wir mit vorbereiten. Und vor Ort konnten wir uns dann schon auch den Eindruck darüber verschaffen, dass FIAN Sambia sehr gut in der sambischen Zivilgesellschaft vernetzt ist. Also wir haben da einen Workshop gemacht zu menschenrechtlichen Verfahren. Da haben fast 50 Organisationen daran teilgenommen und gab da auch einen sehr guten Zugang zu der nationalen Politik und Institutionen, also zum Beispiel der sambischen Menschenrechtskommission. Also wir konnten uns da einen guten Eindruck verschaffen, dass FIAN Sambia wirklich sehr unterstützenswerte Arbeit leistet.
Ja, und dann hat euch in diesem Zuge ein Weg nach Kembe geführt, das ist in der Nähe der Hauptstadt, Lusaka, und dort habt ihr euch ganz konkrete Dinge angeguckt. Was war denn das?
Ja, zunächst mal sieht man auf dem Weg dorthin und auf den Feldern überall Werbeschilder von internationalen Agrarkonzernen wie Bayer oder Syngenta. Das weist schon in die Richtung, was einen dort erwartet. Bei Kembe haben wir sogenannte Sozialunternehmen aktiv. Was tun die? Die Bäuerinnen erhalten dort gegen Kredit Kunstdünger und kommerzielles Saatgut. Das ist letztlich ein typisches Entwicklungsprojekt, in das auch deutsche Hilfsmittel reinfließen. Und man muss schon generell sagen, die Entwicklungshilfe hat sich sehr lange in den Dienst der Agrarindustrie dort gestellt und nun sehen wir ganz deutlich die Kehrseiten, denn die Düngemittelpreise, die gehen durch die Decke, die haben sich in den letzten 2 Jahren teilweise verdreifacht und das stellt die Bauern und Bäuerinnen dort vor wirklich existenzielle Probleme. Einige berichten, dass sie am Ende des Jahres überhaupt keinerlei Verdienst nach dem ganzen Jahr Arbeit haben, einfach durch die hohen Preise, insbesondere des Düngemittel. Und die müssen halt die Kredite zurückbezahlen. Sie berichteten von Leuten, die die Kredite nicht zusammen zurückzahlen konnten, die zum Teil sogar im Gefängnis gelandet sind. Also ja, diese Fokussierung auf Agrarchemie, die führt vor Ort halt zu ganz großen Problemen.
Ja, und du hast gesagt, es handelt sich trotz allem um ein vermeintliches Entwicklungshilfeprojekt. Das heißt, es muss ja auch hier Verbindungen zu Deutschland geben. Was für Konsequenzen habt ihr denn aus den Interviews, die ihr dort geführt habt und den Gesprächen, die ihr geführt habt, gezogen? Oder was habt ihr noch vor, um diese Lage besser öffentlich zu machen und zu verbessern?
Ja, wir haben diese Probleme direkt auch vor Ort in einem Treffen mit der deutschen Botschaft diskutiert und haben halt alternativ die Förderung von agrarökologischen Ansätzen gefordert. Und wir bringen solche Ergebnisse jetzt aus Sambia und natürlich auch aus anderen Ländern in unsere laufende Arbeit ein. Zum Beispiel wirken wir seit vielen Jahren im Arbeitskreis Welternährung, den die Bundesregierung organisiert, mit. Und wir stehen auch im Kontakt mit den zuständigen Ausschüssen im Bundestag. Meine Einschätzung ist, bei der deutschen Regierung ist zum Teil durchaus ein Wille zur Veränderung vorhanden. Das will ich den nicht allen Beteiligten absprechen. Das Problem ist aber, dass die jahrzehntelangen Strukturen, die sind sehr einseitig auf halt die internationalen Agrarunternehmen ausgerichtet. Und in der jetzigen Situation ist es relativ schwierig, da einen Umstieg zu leisten. Also im Prinzip ist es klar, dass die Betroffenen vor Ort besser dran wären, wenn sie auf traditionelle, lokal angepasste Pflanzen umsteigen würden, einfach weil das deutlich weniger Inputs, viel weniger Energie, viel weniger Agrarchemie, viel weniger Kosten verursacht. Bei den Regierungsvertreterinnen und Vertretern ist oftmals dazu gar nicht so viel Know-how und auch die Ansprechpartner sind nicht so bekannt, weil halt jahrzehntelang eigentlich der Kontakt immer Richtung Agrarindustrie stattgefunden hat.
Und jetzt haben wir ja vorhin schon gehört, ihr habt ganz konkret noch Gemeinden besucht, die davon betroffen sind, dass sich dort auch ein deutscher Investor weiter ausbreitet. Was passiert da denn?
Ja, es geht dort um die Firma Amatheon mit Sitz in Berlin. Die hat westlich von Lusaka, also der Hauptstadt, seit rund 10 Jahren eine Großplantage. Das sind über 40.000 Hektar Land zur Veranschaulichung. Das ist ungefähr die Größe des Bodensees, die diese Investition hat. Das ist auch zur Veranschaulichung die größte deutsche Agrarinvestition in Afrika. Das Kapital stammt unter anderem von dem Investor Lars Windthorst, der ist ja ein bisschen durch die Medien bekannt, dadurch Fußballsponsoring und ähnliches, der natürlich das Geld nicht selber hat, sondern von weiteren Investoren international eingesammelt hat. Wir sind seit 2014 aktiv zu diesem Fall und mehrfach vor Ort gewesen. Und vor Ort gibt es ganz einfach eine Vielzahl von Problemen, was auch am Ende gar nicht erstaunlich ist, denn ein Land dieser Größenordnung ist natürlich niemals leer und frei. Da ist natürlich immer jemand, wenn dort ein Großinvestor hinkommt. Und das führt jetzt zu einer Vielzahl von Landkonflikten. Manche Betroffene wurden umgesiedelt, viele von denen haben bis heute aber keine sicheren Landtitel und haben einfach Angst um ihre Existenz, weil sie nicht wissen, ob sie dauerhaft auf dem Land leben können, auf dem sie sich jetzt befinden. Manche Gemeinden sind vollkommen von dieser Plantage umzingelt. Das heißt, sie müssen sehr weite Wege gehen, können Weideplätze, die sie früher genutzt haben, nicht mehr nutzen. In manchen Fällen wurde auch uns von Gewalt berichtet, Zerstörung von Wasserstellen etc. Ja, wie gesagt, es gibt sehr viele Probleme. Die Arbeit auf der Plantage ist oftmals auch extrem prekär. Uns wurde berichtet von Personen, die jahrelang dort beschäftigt waren, aber immer noch den Status als Gelegenheitsarbeiter hatten, also von heute auf morgen auch entlassen werden können, ohne jeglichen sozialen Schutz, zum Teil unter dem sambischen Mindestlohn, was halt auch gegen sambisches Recht verstößt. Dann hat die Firma auf ihrem Gelände einen Damm angelegt. Dadurch fällt ein kleiner Fluss, der durch das Gebiet fließt, mehrere Monate pro Jahr trocken. Das war zuvor von den Anwohnern, Gemeinden halt nicht beobachtet worden. Die haben uns berichtet, dass nun dort kaum noch Gemüseanbau möglich ist. Mehrere tausend Personen sind davon betroffen. Und das schlägt sich natürlich auf deren Ernährungssituation, auf deren Einkommen konkret durch. Also wie gesagt, uns wurden eine Vielzahl von Problemen, das waren noch nicht mal alle, berichtet.
Und wie seid ihr denn, wie kann man sich das vorstellen, wie seid ihr vorgegangen, um an diese ganzen Informationen zu kommen einerseits, aber dann auch eben die erhaltenen Informationen weiterzugeben, in die Öffentlichkeit zu bringen?
Ja, wir sind im Prinzip halt relativ lang vor Ort gewesen. Es gab eine Vielzahl von Treffen mit betroffenen Gemeinden während dieser Recherchefahrt im Vorfeld und hinterher dann auch von unserer Partnersektion, also von Vier in Sambia, die regelmäßig vor Ort ist. Wir haben dann in der Bezirkshauptstadt ein größeres Treffen organisiert. Daran hat die District Commission teilgenommen. Das ist sowas wie, sagen wir mal, Regierungspräsidium vor Ort, dann die Labour Commission, die halt für die Einhaltung von Arbeitsrechten zuständig ist. Dann haben Anwältinnen und Anwälte daran teilgenommen und natürlich betroffene Gemeinden. Hierzu hatten wir auch Amatheon eingeladen. Das wäre natürlich naheliegend gewesen, diese Probleme unter Aufsicht auch der Regierungsstellen halt zu diskutieren. Leider hat die Firma diese Einladung nicht angenommen, ist halt nicht gekommen und ebenfalls sehr bedauerlich ist, dass dann auch die deutsche Botschaft, die ebenfalls eingeladen war als Beobachterin, ebenfalls abgesagt hat. Das fanden wir natürlich sehr bedauerlich, denn die deutsche Regierung fördert dieses Projekt politisch, hat das oftmals so als Musterprojekt für die lokale Entwicklung dargestellt und die hätte sich hierdurch natürlich nochmal sehr gut ein umfassendes eigenes Bild der Situation machen können.
Das heißt, da ist ja noch nachzuhaken wahrscheinlich. Was ist denn weiter geplant jetzt in dieser ganzen Angelegenheit?
Ja, wir haben auch diesen Fall im Nachgang der Recherchen halt mit der Botschaft, der deutschen Botschaft in Lusaka diskutiert und es gab dann direkt im Anschluss auch ein Gespräch mit der sambischen Menschenrechtskommission und mit dem für die Region zuständigen Minister, also um diese Probleme so ein bisschen erstmal in die Öffentlichkeit oder an die zuständigen Stellen zu bekommen. Dann unterstützt FIAN aktuell Gespräche zwischen den lokalen Gemeinden und Amazeon, die so durch diesen öffentlichen Druck zustande gekommen sind, die laufen jetzt an, da können wir noch nichts drüber Ergebnisse sagen. Und dann bereiten wir aktuell auch vor einen Bericht von Fian Sambia mit Partnerorganisationen an den UN-Menschenrechtsrat. Der beschäftigt sich Anfang nächsten Jahres mit der Menschenrechtssituation in Sambia. Und bei einem Vortreffen wird auch die sambische Zivilgesellschaft befragt. Und dazu werden wir unseren Partner von Fian Sambia, also den haben wir eingeladen und der wird zu Gesprächen nach Genf und nach Berlin, also hier hinreisen, und wir werden diese Reise begleiten. Und nicht zuletzt informieren wir die Öffentlichkeit, um halt da einen gewissen Druck auf die Firma aufrechtzuerhalten. Und ja, was die Stärke von Fian ist, dass wir diese Fälle langfristig begleiten. Das tun wir natürlich auch im Fall Amazon, denn die Erfahrung zeigt, es ist fast nie dort schnelle Lösungen oder Verbesserungen gibt. Und wie gesagt, wir arbeiten seit 8 Jahren hierzu und werden den Fall weiter betreuen. Und nur so kann man auch das Vertrauen der Betroffenen erlangen, indem man sich eng mit denen abspricht und dann auch langfristig dort engagiert.
Ja, vielen Dank, Philipp, für diese ausführlichen Informationen. Und dann hoffen wir, dass es mittelfristig gelingt, dort die Lage zu verbessern. Dankeschön. Ja.
Danke auch für das Gespräch und schönen Abend euch in München.
Weltordnung ist nicht nur mörderisch, sie ist auch noch absurd, weil sie tötet ohne Notwendigkeit. Heute zu Beginn des dritten Jahrtausends ist das tägliche Massaker des Hungers von keiner Fatalität bestimmt. Jedes Kind, das am Hunger stirbt, wird ermordet.
Schaut Ziegler bei LoRa München auf der 92.4.
LoRa München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Herzlich willkommen bei LoRa München 92.4. Sie hören jetzt eine Stunde LoRa International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München, heute zum Thema Hunger und der Zugang zu Land. Wie jedes Mal hören Sie im zweiten Teil der Sendung aktuelle Nachrichten und Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen. Uganda, Vertreibung für Kaffee. Trotz gerichtlicher Einigung bisher keine Entschädigung. Jetzt Briefaktion unterstützen.
Die Vertriebenen der Kaffeeplantage der Neumann Kaffeegruppe in Uganda, wir hatten hier schon mehrfach darüber berichtet, haben weiterhin keine Gewissheit, ob sie für den Verlust ihres Besitzes entschädigt werden. 258 der ursprünglich 401 KlägerInnen haben 2021 das Angebot der ugandischen Staatsanwaltschaft angenommen, sie mit sehr geringen Beträgen für den Verlust ihres Besitzes zu entschädigen und eine Pauschale für die Verfahrenskosten auszuzahlen.
Im Februar 2002 hat der zuständige Richter diese Übereinkunft in Kraft gesetzt. Gemäß seiner Verfügung hätte der Staat die Entschädigung bis zum 30. Juni 2022 überweisen müssen. Dies hat er jedoch weder getan, noch hat er sich dazu geäußert. Die 285 Familien befürchten, dass der ugandische Staat der richterlichen Anordnung nicht folgen wird, und haben Fian um Unterstützung gebeten.
Im August 2001 vertrieb die ugandische Armee mehr als 4000 Menschen aus 4 Dörfern, weil die Regierung deren Land an die Kaveri-Kaffeeplantage verpachtet hat. Kaveri ist eine Tochterfirma der Neumann-Kaffeegruppe in Hamburg. Im August 2002 haben die Vertriebenen die ugandische Regierung und die Kaveri-Kaffeeplantage verklagt. Seither wird der Prozess verschleppt.
Fian hat nun erneut eine Briefaktion gestartet, an der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, teilnehmen können. Auf der Homepage www.fian.de können Sie unter dem Menüpunkt Aktion entsprechende Briefe herunterladen und digital oder analog verschicken. Es finden sich dort auch Unterschriftenlisten, die Sie in Ihrem jeweiligen Umfeld einsetzen können.
Das Engagement zeigt Wirkung. Ganz aktuell haben uns Betroffene berichtet, dass die ausländische Unterstützung viele weitere Vertreibungen verhindert hat. Sie sagen, die Investoren haben jetzt Angst, weil sie gehört haben, was mit Kaveri passiert ist. Wir sind so dankbar für diese Unterstützung. Jetzt wissen sie, dass wir als Menschen auch Macht haben.
Neue Studie weist auf Schlupflöcher in Lieferkettengesetz hin.
In diesem Zusammenhang steht auch die folgende Aktion. Anlässlich des 21. Jahrestags der gewaltsamen Vertreibung von rund 4000 Menschen in Uganda für die Kaveri-Kaffeeplantage der Neumann-Kaffeegruppe weisen die Hamburger Initiative Lieferkettengesetz und die Menschenrechtsorganisation FIAN Deutschland auf die Schwächen des deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes hin.
Beide Organisationen fordern zudem eine deutliche Verbesserung des Entwurfs der Europäischen Kommission für eine entsprechende Verordnung. Die dazu veröffentlichte Studie der Hamburger Menschenrechtsorganisation Goliath Watch belegt die Schwächen beider Gesetzestexte. Sie kommt zu dem Schluss, dass ein starkes Lieferkettengesetz die Vertreibung wahrscheinlich verhindert hätte. Seit Februar 2022 liegt nun ein Entwurf für ein EU-Lieferkettengesetz vor. Es übertrifft das deutsche Lieferkettengesetz, hat aber viele Schlupflöcher. Der nächste Schritt der Entstehung des EU-Lieferkettengesetzes ist die Stellungnahme des EU-Parlaments und des Europäischen Rats.
Im Europäischen Rat sitzen alle Regierungschefs und genau da soll eine Petition wirken, die sich an Olaf Scholz richtet, um ihn zu überzeugen, sich für ein wirkungsvolles EU-Lieferkettengesetz einzusetzen. Ebenfalls auf der FIAN-Homepage, Menüpunkt Aktionen, kann diese Petition unter dem Titel Yes, EU can unterstützt werden.
Es kommt nicht darauf an, den Menschen der dritten Welt mehr zu geben, sondern ihnen weniger zu stehlen. Jean Ziegler.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+, und 24 Stunden im Internetstream.
Herzlich willkommen bei Lora München 92.4 zu einer Stunde Lora International, diesmal mit einer Sendung der Vierengruppe München, heute zum Thema Hunger und der Zugang zu Land. Und weiter geht es mit aktuellen Aktionen, die sich auf das Menschenrecht auf Nahrung beziehen. Veranstaltungshinweis:
Die neue Inkota-Ausstellung Zukunft säen, was ist Agrarökologie? Zeigt mit Grafiken und Beispielen auf 6 Roll-Up-Panels, was schiefläuft im aktuellen weltweiten Landwirtschafts- und Ernährungssystem. Wie der Titel der Ausstellung bereits verrät, bleibt sie nicht bei der Kritik des Status quo stehen. Überall auf der Welt wenden KleinbäuerInnen bereits agrarökologische Methoden beim Anbau von Getreide, Gemüse und Obst und in der Viehzucht an. Sie setzen auf natürliche Kreisläufe im Einklang mit der Natur und schonen Böden und damit das Klima.
Agrarökologie ist auf allen Kontinenten erprobt und wird zunehmend als Modell der Zukunft für eine nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung diskutiert. Die Ausstellung ist vom 1. bis 31.10.2022 im Foyer des Eine Welthauses München zu sehen. Am Freitag, den 28.10. um 19 Uhr, also kurz vor Ende der Ausstellung, informieren und diskutieren VertreterInnen folgender Organisationen über die Chancen der Agrarökologie und Hindernisse bei ihrer Umsetzung.
Roman Herre, Agrarreferent bei FIA in Deutschland, spricht über Agrarökologie und das Recht auf Nahrung. Josef Schmidt, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft Bayern, geht auf zukunftsfähige lokale und globale Landwirtschaft ein. Daniela Schmidt vom Münchner Ernährungsrat betrachtet in diesem Zusammenhang vor allem regionale Wertschöpfungsketten.
Nach ihren jeweiligen Kurzvorträgen stellen sich die Referentin und die zwei Referenten den Fragen und Kommentaren des Publikums. Auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind an diesem Abend herzlich eingeladen. Am 28.10. um 19 Uhr im großen Saal des Münchner Eine Welthauses.
Sie hören unser Programm? Sie finden uns gut? Sie sind noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480-2851. 480-2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.
Sie hörten eine Stunde LoRa International mit der Menschenrechtsorganisation FIRN. Die Münchner FIRN-Gruppe stellte Ihnen die Arbeit des Food First Information and Action Networks vor, heute zum Thema Hunger und der Zugang zu Land. SprecherInnen waren Ingrid Althoff, Christine Bruckner, Manfred Keil und Arne Klevenhusen.
Wenn Sie Interesse an der FIRN-Arbeit haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Die Telefonnummer des Ansprechpartners für die Münchner Gruppe Arne Klevenhusen ist 089 69 38 14 38. Ich wiederhole: 089 69 38 14 38. Die E-Mail-Adresse der Münchner Gruppe lautet fian@münchen-mail.de. Besuchen Sie FIRN Deutschland im Internet unter www.fian.de bzw. die Münchner Gruppe unter www.fian.de/München. Auf der Seite www.fian.de können Sie sich unter dem Menüpunkt Mitmachen, Aktionen an Aktionen zu den eben beschriebenen Fällen beteiligen. Dort können Sie Online-Petitionen unterschreiben und Protestbriefe herunterladen und verschicken. Auf der Homepage von FIRN Deutschland können Sie sich über weitere Themen und über die Arbeit der Lokalgruppen informieren. Auch auf Facebook ist FIRN Deutschland zu finden, und zwar unter www.facebook.com/FIRN Deutschland. FIRN Deutschland in einem Wort. Die internationalen Aktivitäten von FIRN finden Sie auf der Webseite www.firn.org. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf LoRa International.